Gute, liebe Eintracht-Fans, zu einer Folge auch als Videopodcast von Eintracht vom Main. Eine Folge, die uns einerseits vom Fußball wegführen wird und andererseits doch nicht. Denn meine Gäste sind im Profifußball zu Hause. Einerseits von den Eintracht-Frauen Rebecca Blomqvist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Marco Russ, unser langjähriger Abwehrchef und jetzt Mitglied des Analyseteams. Marco, hallo.
Hallo.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Profifußball ist eine Gemeinsamkeit, die ihr habt. Die andere ist, dass beide bei euch in eurem Leben, ihr hattet eine Krebsdiagnose, die zum Glück rechtzeitig gestellt wurde und erkannt wurde und das Ganze abgewendet. Jetzt gehe ich davon aus, dass das Thema oder euren Blick auf das Thema Vorsorge sicherlich verändert hat. Und das begegnet einem jetzt im Herbst. Pinktober, Brustkrebs bei den Frauen, Movember, Hodenkrebs bei den Männern. Das sind Aktionen, die das Bewusstsein schärfen sollen. Deshalb sprechen wir jetzt auch darüber. Rebecca, das war jetzt bei dir zwar kein Brustkrebs, aber ist ja eigentlich jetzt eher zweitrangig. Wie war das? 2019, du warst 22. Was ist da passiert?
Ja, ich habe mehrere Monate gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt so mit meinem Körper. Ich hatte dann Zwischenblutungen und manchmal auch Schmerzen, als ich mich gebeugt habe und so. Habe dann irgendwann so gedacht, ja okay, aber mir ging es ja sonst sehr gut. So, ich habe immer noch Fußball gespielt, ich konnte alles machen, ich habe mich nicht müde gefühlt oder so. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bevor ich dann wirklich zum Frauenarzt gegangen bin. Aber dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal checken. Da war ich da und da hat sie beim ersten Mal dann gesehen, ja, da hast du eine Zyste, nennt man das dann so beim ersten Mal. Man sieht vielleicht nicht so ganz bei dem Ultraschall. Und es war groß, 10 mal 8 Zentimeter, hat sie dann gesagt. Wo ich mir, wenn man sich das so vorstellt, war ja. Ich weiß aber auch, die hat, ich habe wie viele anderen vielleicht auch, davor schon viel gegoogelt, was auch nicht so gut war. Aber ich habe ja selber schon eine Diagnose gestellt, habe sie dann auch gefragt, wie ist es mit Krebs und so? Nein, das kriegt man nicht in deinem Alter. Ist okay, ja, hat mich ja da ein bisschen beruhigt. Sie hat mir aber trotzdem so akut zum Krankenhaus dann geschickt und meinte, ja, das wäre schon gut, wenn die da gucken, ob die das wegnehmen oder nicht. Wo ich das nicht ganz so hinbekommen habe in meinem Kopf. Okay, es ist nicht schlimm, aber ich muss trotzdem in 2 Wochen, das war ja auch schnell dann so, OP gemacht. Und da kam dann raus, dass es nicht nur eine Zyste war, sondern ein Krebstumor.
Wie bist du denn damit umgegangen?
Ja, es war so, wie gesagt, ich glaube, ich habe erstmal, als ich dann im Krankenhaus war, wo ich diese Schilder dann gesehen habe mit Krebs und so, habe ich dann gedacht, oh, das hätte es ja aus. Also auch, ich habe ja gegoogelt und ich hatte es irgendwie so. Aber ihre Worte war ja auch so, nein, Krebs bekommen. Und ich hatte noch nie davon gehört, dass jemand Eierstockkrebs in meinem Alter hatte. So, das gab es ja eigentlich nicht. Und dann vor diesem Tag, wo die dann, man wartet dann so, du weißt ja bestimmt, wie es ist, so nach der OP, fährt man nach Hause, erholt sich von OP, wartet auf die Ergebnisse, aber irgendwie auch so, können die jetzt anrufen, dann kann ich halt mit meinem Leben weitermachen. Normalerweise rufen die dann vielleicht an und sagen, ja, es ist alles gut, oder normalerweise nicht, aber ich habe das irgendwie so erwartet. Direkt genau 2 Wochen nach der OP rufen die an, morgens. Ich wurde von dem Call aufgewacht. Hey, wir würden gerne, dass du hierher kommst und mit dem Ärzten sprichst und nehmen gerne jemanden mit. Und ich habe ja direkt am Handy so, ja, das kann nicht gut sein. Wieso? Ich darf leider nichts sagen, ich bin keine Ärztin, so, aber ja, könnt ihr heute kommen? Ich so, ja, okay. So aufgelegt, meine Eltern angerufen. Ich war damals dann auch zu Hause. Meine Eltern angerufen. Ich bin, ja, das war ja alles so surreal irgendwie. Aber wir wussten ja trotzdem nichts. Es ist so, der Fahrt zum Krankenhaus ist dann 1 Stunde. Und wir saßen da, wir 3 dann im Auto, Mama, Papa und ich, und sind dann angekommen und haben uns alles irgendwie vorgestellt, so was kann sein. Und dann saßen wir so ungefähr, so ich saß zwischen meinen Eltern, Ärztin, Psychologen. Ich meine, die war direkt dabei. Also ja, wir haben dann Krebs gefunden. Wo es dann erstmal einfach so ist, okay, was bedeutet das? Ist das überall jetzt oder so? Alle Gedanken sind dann gekommen. Aber Die haben auch dann einfach gesagt, diese Art von Krebs kann auch in der Darm anfangen. Deswegen wollen wir jetzt weitere Untersuchungen machen. Der OP ist gut gelaufen. Wir haben den Eierstock, den Tumor haben wir rausgenommen. Es ist nicht mehr da. Andere Seite sieht gut aus. Also es waren ja auch gute Nachrichten dabei in dem Fall. Und dann habe ich, wann war das? Das war 4. Dezember haben wir die Ergebnisse bekommen. 12. Dezember hatte ich so einen Scan, so einen CT. Und 16. Dezember haben die dann angerufen und gesagt, wir sehen nichts mehr. Also da sieht man nichts. Das war ja so eine Erleichterung. Aber ich hatte dann, das war ja über Weihnachten, das zieht sich über einen Monat ungefähr. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, weil ich hatte... So in deinem Fall gab es ja auch weitere Behandlungen, genau. Und so. Bei mir war halt so nur diese Warten auf Untersuchungen und die Ergebnisse. 8. Januar, also 4. Dezember habe ich dann die Ergebnisse bekommen. 8. Januar hatte ich der letzte Untersuchung, die Darm und so. Und das sah auch alles gut aus. Und das hat dann bedeutet, okay, jetzt bist du eigentlich gesund. So, wo es für mich dann, es war ein Monat eigentlich, wo ich mit diese Gefühle oder diese Dinge dann... gelebt habe in dem Fall, auch wenn es immer noch mich ab und zu, ich werde natürlich daran erinnert. Es ist ein Teil von mir mit Untersuchungen und so auch. Aber deswegen war es für mich so ein, dieser Monat, ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, dass es mir gut ging in dem Fall. Es war Weihnachten, es war so... Aber jetzt, wenn ich daran denke, verstehe ich nicht. Und ich denke immer an meine Eltern, also mein Bruder, die halt auch da waren. Und da Oma, Opa, die halt auch so irgendwie, man lebt damit irgendwie. Das ist so schwierig zu erklären, glaube ich. Weil, okay, man,
oder wir also haben alle so, machen sich Sorgen wahrscheinlich, aber
genau.
Du kriegst trotzdem Zuspruch. Und,
ja. Ja, also und trotzdem sitzt auch, man zu Hause und guckt Fernsehen. Wo man dann auch so irgendwie, da passiert was, ja. Wo man vielleicht ein bisschen lacht. Also, stimmt, das, wir sind ja in dieser Bubble trotzdem. Und das ist für mich so, das finde ich, ist eine Stärke, war auch von uns in dem Fall, so als Familie auch, dass wir da, wir haben uns, man kann, da haben wir auch so gedacht, okay, wir dürfen ja nicht lachen in dem Fall, weil wir halt das durchgehen, was wir jetzt durchgehen. Und das war oft so, okay, wir haben dann vielleicht gelacht, wir haben was geguckt und dann kam so und das hat uns, ja, das hat auch gut getan. Aber es war ja trotzdem immer im Hinterkopf. Wie gesagt, es war diesen Monat länger, wenn man denkt an die Symptome und so natürlich. Aber ja, wie ich damit umgegangen bin. Yeah. Aber ich glaube, man muss vielleicht auch die ganze Geschichte irgendwie so.
Ja, also auch
hören.
Die Hilfe damit, dass du damit umgehen konntest, würde ich sagen, ne? Dass genau. Du diese Stütze von der Familie hattest.
Ja. Ja, das war wirklich. Und wie die damit umgegangen sind, dafür bin ich. Ich kann ja fast nicht darüber reden. Es macht mich sehr emotional, weil ja, ich glaube, das ist. Ja, als Angehörige echt. Ja,
ich glaube, das ist bei dir auch ähnlich. Ich glaube, der Unterschied ist, ihr konntet es so als Familie untereinander ausmachen. Bei dir war es ja im Grunde erstmal eine komplett öffentliche Sache. Also wenn ich das so nochmal sehe, 2016 Dopingkontrolle, es wurde ein erhöhter Wert entdeckt, dann hieß es, hey, der Russ, der hat gedopt. Dann, ja, dann wurde untersucht, Hodenkrebs diagnostiziert und alles dann rund auch noch um eine sportliche Situation, Existenzkampf, Bundesliga-Relegation. Also du hast die Geschichte oft erzählt, auch ein Buch drüber geschrieben. Jetzt mit knapp 10 Jahren Abstand, immer noch die dramatischsten Tage, Wochen deines Lebens?
Ich glaube, mein Vorteil gegenüber ihr ist einfach, dass ich diesen Hohlraum von der Ungewissheit nicht hatte.
Ja.
Also bei mir war es, na klar, der Zeitraum, zwischen du bist gedopt und es kann vielleicht doch körpereigen sein, bis zur Diagnose Hodenkrebs, hat 2 Stunden gedauert und keinen Monat oder sowas, wo man nicht weiß, okay, ist was, wie geht's weiter, hat er gestreut oder so. Das war ja bei mir eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Also ausgeschlossen in dem Sinne, dass ich sofort Fakten hatte.
Mhm.
Also ich bin, nachdem der Arzt gesagt hat, es kann auch körpereigen produziert sein, dieser erhöhte Beta-HCG-Wert, bin ich ja direkt zum Urologen gefahren, der hat den Ultraschall draufgehalten und hat sofort gesagt, Hodenkrebs.
Mhm.
Also ich hatte die Diagnose sofort. Im Nachgang kam natürlich dann noch dazu, okay, gibt's eine Chemo, hat er gestreut, etc. pp. Das ist aber auch ziemlich schnell gegangen. im Gegensatz zu einem Monat, wo du dir dann halt auch, ja, Gedanken machst, Google, Internet, da wird ja auch viel Blödsinn geschrieben, was einen noch so ein bisschen verwirrt. Da hatte ich eigentlich ziemlich schnell klare Fakten und wusste, ey, so schaut's aus, sollte er gestreut haben, wird's wahrscheinlich länger dauern oder noch eine Folge-OP, aber mir wurde der Hoden entnommen, es wurde eine Biopsie von der anderen Seite gemacht. Da hatte ich, glaube ich, einen Tag später schon die Diagnose, dass da alles fein ist. Und dann ging es nur noch darum, okay, ist eine Chemo notwendig? Da haben auch die Ärzte gesagt, ist nicht unbedingt notwendig, aber um alles auszuschließen, um sicher zu gehen, machst du eine. Dann habe ich die erste gemacht, dann waren 4 Wochen Pause. Und dann haben sie gesagt, ja, der Wert ist immer noch so, dass man sagt, hey, mach das komplett weg, mach noch eine zweite. Und dann habe ich die zweite noch hinterher angesetzt. Von daher, ich hatte diesen Hohlraum nicht. Also ich war ziemlich schnell konfrontiert mit der Sache, wusste, was ist und konnte mich da vom Kopf her schneller darauf einstellen. Natürlich, aber trotzdem, wenn du so eine Diagnose bekommst, ich glaube, wir sind Sportler, wir sind, oder wir denken immer, wir sind so, ja, nicht unantastbar, aber Verletzungen, kommst du wieder und sowas. Aber sowas ist natürlich nochmal eine ganz andere Diagnose und da muss man sich vom Kopf her schon drauf einstellen, was sie jetzt gesagt hat, von wegen, ja, schlecht gefühlt, wenn man mal gelacht hat oder so. Ich bin da anders. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eher so der lustige Typ, lockere Typ, Timmy Chandler-mäßig halt. Mhm. Und ich habe dann auch meine Witze drüber gemacht, ohne mich halt schlecht zu fühlen. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich anderen die Diagnose dann, dass ich da nicht mitfühle oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber bei mir selbst hat mir das einfach enorm geholfen, diese Lockerheit zu haben, auch mal einen Witz oder einen Spaß zu machen. Das hat mir auf dem Weg enorm geholfen.
Also auch so ein Punkt, was du eben gesagt hast, weil ich mir eben auch, also A, man ist jung, man ist Profisportler, ja, man fühlt sich, wie du sagst, unverwundbar. Ja. Definiert sich sicherlich auch über Physis, über Leistungsfähigkeit und dann ist die Fallhöhe wahrscheinlich bei so einer Diagnose noch viel größer.
Das ist mir einfach unerwartet. Ja? Anfang 20, ich war
30, oder?
30, ja, 31, also auch noch nicht in dem Alter, wo man sagt, okay. Mhm. Aber man sieht halt anhand der Fälle, dass das Alter oder die Grenze des Alters bei Brustkrebs, bei Hodenkrebs einfach immer niedriger wird. Und dass es da halt auch schon wichtig ist, dann halt ja frühzeitig nicht erst mit 50 dann zur Prostatauntersuchung zu gehen, sondern sich einfach checken zu lassen. Ich bin auch der Meinung, dass da vielleicht die DFL mal überlegen sollte, das einfach mit einzubauen in die Voruntersuchung, bevor die Saison losgeht. Da machst
also
du ja
manche
mal dein,
machen das ja, gell?
Ich weiß nicht, ob sie es anbieten. Ja. Also ich bin jetzt auch 5 Jahre raus. Ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist, aber die Untersuchung, die geht nicht länger als ein Herzultraschall, den du jedes Mal vor einer Saison machst. Muss ja auch nicht verpflichtend sein. Kann ja sein, hey, wir bieten das an. Wer das machen will, kann das machen. Aber ich weiß nicht, ob es die Option aktuell gibt, den Spielern das einfach bereitzustellen.
Ist für dich dann nachvollziehbar, dass für viele junge Männer ist es ja so ein bisschen eine Hemmschwelle, zu so einer Untersuchung zu gehen?
Ja,
also wie kann man das auflösen, ist ja die Frage.
Also ich habe mich damit auch nicht beschäftigt bis zu meiner Diagnose. Also klar, war immer mal Prostata, wenn du dann mal älter bist, dann musst du da zur Untersuchung gehen. Aber mich selbst auch mit Untersuchungen bei einem Urologen habe ich mich nie beschäftigt.
Also da bin ich ehrlich. Sagt, passiert den anderen. Ja,
ja, genau.
Also ja,
so ist es ja. Also klar, es heißt ja nicht umsonst, okay, es muss erst was passieren, damit ein Umdenken stattfindet. So war es ja bei mir auch. Aber im Gegensatz zu ihr ist es halt bei mir so gewesen, dass ich hatte kein Ziehen, ich hatte keine Probleme. Mhm. Bei mir war halt echt das Glück, dass das über die Dopingkontrolle diagnostiziert worden ist. Und wer weiß, wenn ich die Dopingkontrollen nicht schon gemacht hätte, dann hätte es auch irgendwann streuen können in den Unterbauch. Bei unserem ist es einfach so gewesen. Und deswegen bin ich da froh, dass es, auch wenn die NADA sich da ein bisschen Zeit gelassen hat und nochmal untersucht hat und nochmal kontrolliert hat und in dem Zeitraum, wo sie geschaut haben, ob der Wert stetig ist, hätte es ja auch schon streuen können. Von daher war das ja auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht da auch mal ein bisschen der Nada vielleicht nochmal auf den Fuß treten und zu sagen, hey, warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen? Aber mit dem Anwalt dann auch darüber geredet, dass wir gesagt haben, hey, das macht keinen Sinn, da jetzt noch einen riesen Fass aufzumachen. Das sind dann auch wieder Gedanken, die du nicht brauchst. Von daher ist das so, wie es gelaufen ist, war es dann am Ende, war es okay.
Ich glaube auch dieses Gefühl von, also nicht nur, es passiert nicht mir, aber ich habe dann auch so gedacht, boah, mit Anfang 20 oder mit 30, es ist ja so schade, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Aber ich denke mir auch so, ich freue mich ja auch nicht auf die Untersuchung. Ich gehe jetzt jedes halbes Jahr, mal auch öfter. Und ich möchte auch nicht dahin. Also es ist ein Widerstand irgendwie im Körper, weil man möchte oder ich möchte keine schlechten Nachrichten, wo es auch dann so ist, ja, aber du kannst nur gewinnen. Du kannst eigentlich nur, okay, wenn du dir Gedanken machst, geh hin, weil die Gedanken um die Gesundheit, das zerstört dich eigentlich so. Du kannst nicht genauso genießen, also bin ich die Meinung so, wenn du dir Gedanken machst über deine Gesundheit, dann kannst du nicht das Leben so genießen, wie du es sonst machen könntest. Geh hin, wenn nichts ist, super, genieß es wieder. Wenn du dir keine Gedanken machst, aber trotzdem gehst, okay, dann weißt du, hast du trotzdem Gewissheit. Und da glaube ich, dass es halt so ist, ich bin da so ein bisschen zwischen, weil ich finde, wie gesagt, dass man sich Gedanken machen muss mit Anfang 20, ja, sollte nicht da sein, aber dann hat man ja trotzdem diese Klarheit und auch so, okay, ich bin total bei dir, geh hin. Also da kann man wirklich nur gewinnen.
Und bei Frauen ist es ja meistens so, dass du ja diese Regelmäßigkeit mit Besuchen ja schon mit der ersten Periode, sage ich mal, hast. Da gehst du ja dann regelmäßig zum Frauenarzt. Egal, ob es die Pille ist, die du verschrieben bekommst oder durchgecheckt wirst, das gibt's bei Männern ja kaum. Also es ist ja nicht so, dass du kommst aus der Pubertät raus oder so und dann gehst du regelmäßig irgendwie zum Urologen und lässt dich da immer mal wieder durchchecken. Das ist halt erst so, wenn was passiert.
Ich weiß aber nicht genau, wie es ist damit, weil ich weiß, also ich habe meine erste Untersuchung, als ich auf sie dann zugegangen bin, mit 22 gemacht. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie es ist. Wir können ja immerhin, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es, da müssen wir vielleicht mehrere Frauen fragen, ich komme ja auch nicht aus Deutschland, aber ich weiß nicht genau, wie es da ist, weil, wie du sagst, die Frauenärzte sind ja da und man kann auch regelmäßig hin. Aber ich glaube, viele gehen auch nicht hin, weil man auch man bekommt kein Post oder so, glaube ich. Und das ist ja auch der Punkt, wo es dann so, okay, ich habe keine Beschwerden, dann geht man so wie bei den Männern dann so. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht auch selber nicht nur mit Symptomen, sondern auch, okay, ich möchte wissen, ob ich gesund bin. So.
Macht ihr sowas im privaten Umfeld? Leuten sagen, hier, geht da hin?
Ja, wie ich schon gesagt habe, also es muss was passieren, damit ein Umdenken stattfindet. Das war dann auch in meinem Umfeld schon so, dass sie gesagt, ich habe jetzt auch einen Termin. Und aber dass sie von sich aus auf die Idee kommen, einen Termin auszumachen, ohne dass im Umfeld was passiert, das ist halt immer noch so das Tabuthema, gerade bei Männern, gerade was Hodenkrebs angeht. Lass ich mich untersuchen und habe dann keine Chemo oder was weiß ich. Kann ja noch, wie gesagt, ich habe ja schon so oft gesagt, die Art Krebs, die ich hatte, ist ja Kindergarten in dem, was es alles gibt. Also Benny Köhler, bestes Beispiel. Den hat es ja viel härter erwischt. Also auch Brustkrebs, die Brüste amputieren oder was auch immer. Es gibt ja so viele schlimmere und härtere Arten von Krebs. Ich habe damals, als ich auf der Station war, ein Mädel kennengelernt, die war 13 oder sowas. Die hatte schon an die 60 Chemotherapien. Da gibt es ja auch verschiedene Arten, 60 verschiedene Arten Chemotherapien hintereinander. Die war, seitdem sie 9 oder 10 war, regelmäßig im Krankenhaus. Das ist Hardcore. Also ich will jetzt nicht schönreden und die Zeit war auch hart. Aber trotzdem gibt es da noch viel, viel härtere Dinge und viel, viel härtere Fälle als meine.
Hat sich so insgesamt Blick aufs Leben verändert?
Ich glaube, dass ich, also natürlich glaube ich, dass so eine Sache oder diese Ergebnisse oder wenn die halt zu dir sagen, du hast Krebs, darauf kann man sich nicht vorbereiten. ich glaube, dass ich immer ein Mensch war oder ich weiß, dass ich immer ein Mensch war, die das Leben halt sehr wertgeschätzt habe und die Ängsten, also wirklich, vielleicht nicht, so bin ich jetzt auch nicht, dass ich sage, ja, ich bin dankbar und ich sage immer, okay, Gesundheit ist wichtig. Aber ich stehe nicht auf und sage, ey, du kannst jetzt krank werden, genieß es. Weil das damit kommt auch ein bisschen Druck. Ich glaube, ich bin immer noch ein sehr realistischer Mensch. Ich war das auch davor und ich gebe zu, ich habe auch oft gedacht, es kann mich auch betreffen. Wir haben so gesagt, wir sind Sportler und so. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, ich kann auch krank werden, ohne dass es mir zu sehr beschäftigt hat. Und mal habe ich dann gegoogelt, was auch nicht immer gut war. Aber dann hat es mich nicht mehr beschäftigt. Ich glaube,
bei keiner
wenn
Krankheit gut war, da immer die schlimmsten Sachen. Genau. Und dann sucht er sich dann raus.
Oder steht, nee, mach dir keine Sorge. Ja. Und dann sollte man sich vielleicht Sorge machen. Das ist auch so.
Genau, ich glaube, ja. Man wird einfach hellhöriger, ja, klar. Was Sachen angeht. Als Sportler, wenn es da mal hier zieht oder da zwickt, dann dachte man, okay, komm, in 2 Tagen ist das wieder durch. Aber wenn man nach so einer Diagnose, wie gesagt, ich hatte keine Symptome, und dann ist es schon so, dass wenn mal hier was zieht oder da, dann lasse ich es lieber vorher checken. Oder wenn ich mich krank fühle, auch als Sportler, dann bist du trotzdem ins Training, wenn die Nase gelaufen ist. So denke ich mir, ey, dann bleib einfach einen Tag zu Hause. Also das ist es einfach auch nicht wert, da irgendwie ja, das alles zu ignorieren, weil das kann, wie gesagt, es kann ziemlich schnell dann auch in die Hose gehen.
Du hast danach die schlimmste Sportlerverletzung gehabt, Kreuzbandriss. Das macht es nicht weniger schlimm, aber sagt man sich trotzdem, ich habe schon Schlimmeres überstanden. Das, glaube ich, muss man voneinander trennen. Oder wie hast du es gemacht?
Ja, ich glaube, so wie du auch sagst, dass es halt dieses Gefühl, okay, eine Verletzung, dann weiß man, mit dem Kreuzband ist natürlich eine der schlimmsten Verletzungen. Und sagen wir ungefähr so 1 Jahr raus. Das ist eine sehr lange Zeit, nicht auf dem Platz zu stehen. Aber ich weiß zumindest, okay, ungefähr 12 Monate bin ich raus. Dann bin ich, man weiß ja nicht, ob da Komplikationen, also so, das, ja. Dafür muss man auch Respekt haben. Ungefähr 12 Monate bin ich raus. Ich mache das und das und das und dann stehe ich wieder auf dem Platz. Einfach gesagt. Mit so einer Krebsdiagnose, okay, ich bin bei dir auch. Also es gibt ja schlimmere Fälle als das bei mir, aber so eine Diagnose zu bekommen, und es geht irgendwie schnell in deinem Kopf über, also Leben oder Tod. Und das ist jetzt keine Verletzung. Das ist irgendwas, was du nicht greifen kannst. Auch jetzt kann ich das nicht greifen. Es ist ja immer noch in mir, auch wenn ich jetzt mir keine große Gedanken mache. Aber das ist was anderes, weil es ist nicht greifbar, finde ich. Und deswegen, es war jetzt nicht so, dass ich, oh, es ist kein Thema, das wird nicht hart, weil ich habe Schlimmere erlebt. Aber ich habe das schon, ja, vielleicht anders, ja, wie sagt man, nicht so, dass ich, okay, jetzt geht der Welt runter, weil ich einen Kreuzbandriss habe. Ich glaube, ich bin ein bisschen so als Mensch auch, vielleicht wäre ich so auch vor meiner Krebsdiagnose, aber das hat schon geholfen, man kriegt schon andere Perspektive. So, und
trägt ein bisschen, ja.
Ja. Ja.
Das heißt, die Botschaft jetzt auch an die jungen Menschen, die uns draußen zuschauen?
Ja, nochmal, es ist keine große Sache, zum Urologen zu rennen, sich durchchecken zu lassen und dann hat man auch erstmal Ruhe. Also klar also man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren ist oder so, aber dann weißt du, du bist durchgecheckt, du weißt, ey, aktuell ist nichts und dann ist erstmal gut. Also nochmal, ich bin kein Prozent weniger Mann wie vorher jetzt, also auch nach meiner Diagnose und ich finde immer noch, dass es sollte einfach von, nicht von der Kindheit, aber dann, wenn du in einem Jugendalter bist, wenn es dann auch um Sexualität geht und sowas, dann einfach auch mit reinkommen, hey, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Weil, nochmal, ich lasse mich lieber 10 Minuten durchchecken und habe dann meine Ruhe, anstatt das zu ignorieren oder zu sagen, passiert eh nichts. Und dann hast du am Ende den Salat. Das ist halt, dann mach's doch lieber so. Und trag das weiter, sag das deinen Freunden, sag das der Familie. Mein Vater ist dieses Jahr 70 geworden, der hat Anfang Januar dann auch die Diagnose Prostatakrebs gehabt. Und der hat auch, nochmal, das ist nochmal eine andere Generation. Und für ihn war das auch immer so, ach, mir geht's doch super, ist alles, bis dann halt er die Keule bekommen hat, ihm ging's dann auch gut aus mit OP und dann bisschen Reha in Bad Orb, schön, und dann war dann alles fein. Aber der hat sich damit auch nie beschäftigt. Und aber es kann einfach so schnell gehen.
Ja, wirklich. Also wie gesagt, das, den Schritt zu machen, zur Vorsorge zu gehen, das kann schwierig sein. Dafür habe ich auch volle Verständnis. Ich bin froh, dass ich auch das gemacht habe, weil man weiß natürlich nicht, was sonst wäre. Wie gesagt, volle Verständnis dafür, dass es nicht so einfach ist, aber kann nur sagen, mach. Das, ja.
So, also ihr habt es gehört. Erstmal vielen Dank für die persönlichen Eindrücke. Ich finde es wunderbar, dass wir hier zusammensitzen konnten. Ja, dass das alles gut ausgegangen ist. Und ja, Vorsorge, es geht auch um euer Leben. Das war Eintracht von Main. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön. Okay.